Peter Kujat mit einem Blick aus Tokio auf Korea, beide Teile Koreas. Wir begrüßen zunächst unsere Gäste hier auf dem Podium, den Dirigenten und Leiter des Münchner Kammerorchesters Alexander Liebreich, die Musikwissenschaftlerin Tin A. Kim und die Journalistin Honam Seelmann.
Ja, liebe Frau Seelmann, Sie sind Journalistin und Autorin und haben lange in München und Hamburg gelebt, bevor Sie 1995 in die Schweiz gezogen sind. Sie schreiben regelmäßig für die Neue Zürcher Zeitung und 2011 erschien Ihr Buch Lautloses Weinen, das den Untergang der letzten Königsdynastie Koreas beschreibt. Herzlich willkommen, Frau Seelmann, bei Kontrapunkt. Ja, Sie berichten über die unterschiedlichsten Kultur- und gesellschaftspolitischen Themen aus Korea. Momentan wird die Presse ja dominiert von Nordkoreas Provokation in Richtung Südkorea und die USA. Das wollen wir heute Abend allerdings nicht analysieren, da uns das Kulturleben Koreas doch mehr am Herzen liegen wird heute Abend in unserer Sendung. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wo sind die blinden Flecken bei den Deutschen oder bei Ihnen in der Schweiz, wenn man nach Korea blickt? Wo besteht aus Ihrer Sicht noch mehr Aufklärungsbedarf?
Ich habe, seit ich angefangen habe, eben für die Zeitungen zu schreiben, auch für manche Magazine, habe ich gesehen, natürlich das Image, das Korea hier in Europa hatte, als ich nach Europa kam, es war ein völlig anderes als das Bild, das man heute hat von Korea hier in Europa. Insofern hat sich dann auch sehr viel gewandelt, nicht nur wie es in Medien berichtet wird, sondern weil Korea auch anders präsent ist, also durch den Wirtschaftsaufschwung und dann auch über kulturelle Begebenheiten. Es gibt ja auch sehr viel Kulturaustausch zwischen Korea und dann auch verschiedenen anderen europäischen Staaten. Aber trotzdem natürlich, also wenn man mit einem fernen Land zu tun hat, und Korea ist ja geografisch und kulturell ein fernes Land, da muss man natürlich sich dann damit intensiv beschäftigen, wenn man dann natürlich eine gute Kenntnisse haben möchte, aber nicht jeder kann natürlich sich die Zeit nehmen und dann auch das Interesse aufbringen. Also insofern kann ich in Europa, vor allem in deutschsprachigen Ländern, eine Gruppe Menschen treffen, die also gut Bescheid wissen, weil sie Kontakt haben, persönlich oder aus anderen Gründen. Aber dann gibt es ein breites Publikum, das eben Informationen von Medien her zieht oder zufällig, wenn man ein Buch gelesen hat. Und da gibt es schon auch einfach Niveauunterschiede und so. Und meine Aufgabe und wo ich dann immer einen Schwerpunkt lege, ist dann, ich versuche eben verschiedene Aspekte der koreanischen Kultur. Also ich schreibe ja nicht für den politischen Teil für die Zeitung, sondern mehr für Feuilleton, insofern für die Kultur zuständig. Und ich greife dann so mehr Aspekte, die hier nicht so bekannt sind, also in Europa, die nicht präsent sind in den sonstigen Nachrichten. Und dass ich solche Aspekte versuche dann ein bisschen durch Hintergrundinformationen einfach darzubringen. Und das kann Literatur sein oder auch Musik. Und dann auch Aspekte der Geschichte und dann andere Bräuche, die wir auch in Korea natürlich haben. Ne? Also es ist schon dann sehr ein vielfältiges Feld, das ich beackern muss.
Wunderbar.
Alexander Liebreich hat solche Informationen aus erster Hand. Seit Mitte 2006 leitet er das Münchner Kammerorchester. Er ist im letzten Jahr auch noch Chefdirigent des Nationalen Sinfonieorchesters des Polnischen Rundfunks geworden. Erste Musikprojekte führten Sie, Herr Liebreich, 2002 nach Nord- und nach Südkorea und seit 2011 sind Sie künstlerischer Leiter des südkoreanischen Tongyeong International Music Festival und das zählt wohl zu den wichtigsten Festivals in dieser Region. Herzlich willkommen in unserer Runde. Nach zahlreichen Engagements in ganz Europa, die Frage, worin sehen Sie die besonderen Herausforderungen, mal abgesehen vom Musikgeschehen, wenn Sie nach Korea gereist sind? Gibt es da große Unterschiede im Begrüßtwerden im Süden, im Norden?
Ich glaube, dass die Koreaner die Musik grundsätzlich verbindet. Und das ist eigentlich auch meine Idee oder meine Intention und mein Einsatz, das zu machen. Ich glaube, dass die Koreaner grundsätzlich ein unglaublich musikalisches Volk sind. Sie sind vergleichbar von der ganzen koreanischen Halbinsel mit den Italienern. Sie bezeichnen sich sowohl im Norden wie auch im Süden als die Italiener Asiens. Und das stimmt als solches. Und auch die Küche, die Kulinarik, die immer einen Bezug hat zum musikalischen Gestus, zum musikalischen Auftreten, ist eigentlich Norden und im Süden eigentlich sehr an das Italienische verbunden. Das heißt, es gibt eine Art von Belcanto-Stil in der ganzen koreanischen Halbinsel, der das Musizieren durchdringt. Das gilt nicht nur für das Singen, die Nordkoreaner sind großartige Sänger, aber es gilt auch für das Musizieren mit den Instrumenten.
Gibt es kleine Knicke im Belcanto so am 38. Breitengrad?
Das weiß ich nicht. Ich war leider nie am 38. Breitengrad, sondern ich war immer jenseits des 38. Breitengrads. Aber was auffällt, ist das sehr, sehr expressive Sprechen, das sehr, sehr expressive Ausdrucksverhalten der Koreaner. Im Norden, in Pyongyang zum Beispiel am Wochenende, ganz deutlich in die Parks zu gehen, in diesen Moranbong-Hügel, der im Zentrum von Pyongyang ist, und dort Musik zu machen. Zum einen mit der Doppeltrommel, die wir heute schon gehört haben, aber zum anderen einfach auch das Rausgehen, das Singen miteinander, das Umgehen einfach des Gesangs miteinander. Und das merke ich im Süden, dass das genauso ist. Es gibt großartige Sänger aus dem Süden. Also ich glaube, das ist der Schlüssel zu dem Phänomen Kultur, der Phänomen Musik in Korea ist eigentlich das Singen, was auch so ausdrucksstark dann in anderen Instrumenten ist, ob man im Klavier oder im Geigen spielt. Das, was wir in der Musik von Isan Yun immer haben, das Glissando, ist eigentlich ein hochexpressives Singen.
Ja, nun begrüßen wir als dritten Gast in unserer Runde Frau Jin Ah Kim. Sie sind aufgewachsen in Seoul und haben in den 90er Jahren Musikwissenschaft, Soziologie und Sinologie an der Universität Münster studiert. Zurzeit sind Sie Privatdozentin am Institut für Musik- und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen bei uns bei Kontrapunkt, Frau Kim. Ja, wir haben eingangs den enormen Wandel Südkoreas innerhalb der letzten 20 Jahre erwähnt. Wenn Sie Ihre Heimatstadt Seoul heute besuchen, welches sind denn für Sie noch die vertrauten Orte von früher? Wohin zieht es Sie besonders?
Also ich bin lange schon in Deutschland, aber ich habe ständig zwischen Korea und Deutschland gependelt. Und daher also würde ich nicht sagen, dass Korea mir besonders die Änderung in Korea mich besonders betrifft. Aber ich würde schon sagen, wenn ich hier Hangangfluss lande, es gibt in der Mitte Seoul einen riesigen Fluss und dieser Fluss heißt Hangang, dann merke ich mal, das ist richtig mein Heimat.
So. Kann man sich da hinsetzen, Picknick machen oder was macht man da an diesem Fluss?
Kann man auch, ja. Man kann auch, ja, es gibt auch solche Stellen, ja, genau.
Okay, weil ansonsten gibt es wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, viele grüne Oasen in der Stadt oder ist alles inzwischen schon von Hochhäusern zugepflastert?
Ja, genau. Und die Landschaft zwischen Nordkorea und Südkorea unterscheidet sich sehr deutlich, ja.
Dann machen wir mal einen ersten Ausflug in die Landschaft der koreanischen Musik und begrüßen sehr herzlich vier Musiker des Münchner Kammerorchesters, Max-Peter Mais und Nina Zähler, Violine, Calvin Hawthorne, Viola und Olivier Marot, Violoncello. Begleitet werden sie vom Komponisten des Stückes, Yong Song, an der koreanischen Trommel Changgu. Sie hat die Form einer Sanduhr, die quer liegt und ist eins der häufigsten Rhythmusinstrumente in Korea. Wir hören einen Satz aus Gwangja, 5 Korean Dances aus den Jahren 1906 bis 2003. In der Zeit sind die entstanden. Bitteschön.